Herzlich willkommen zu einer der ersten Freak-Radio-Sendungen des Jahres 2012. Aus dem ORF Kulturcafé sagt Ihnen Gerhard Wagner. Das neue Jahr ist der Anlass, um uns zu fragen, was dieses Jahr denn auch für Menschen mit Behinderungen bringen wird oder bringen könnte. Was sind derzeit die größten Anliegen? Was die größten Probleme? Wo gibt es günstige Perspektiven und wo drohen Gefahren? Ich freue mich, heute mit einer hochkarätigen Runde über diese Frage diskutieren zu können. Als erstes begrüße ich Frau Roswitha Schachriner, geschäftsführender Vorstand der WAG Assistenzgenossenschaft.
Guten Abend.
Und Ihnen möchte ich gleich die Frage stellen, die ich allen jetzt in der ersten Runde stellen möchte. Was bleibt für Sie persönlich vom Jahr 2011?
Mein Hauptzugang zu diesem Thema ist die persönliche Assistenz. Da hat es Gott sei Dank im Jahr 2011 keine wesentlichen Verschlechterungen gegeben. Ich glaube, also dieses Sparpaket ist immer so in allen Munde und hat auch auf viele behinderte Menschen großen Einfluss. Bei der persönlichen Assistenz war es Gott sei Dank nicht so. Es ist aber so, dass wir, darüber werden wir dann auch noch sprechen, persönliche Assistenz für alle behinderten Menschen offen sein muss. Und das ist die Gefahr, dass man das dann nicht zusammenbringt.
Vielleicht einen erklärenden Satz noch zur persönlichen Assistenz. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile ja erwiesen, nicht nur von Betroffenen, sondern auch insgesamt, dass das die Qualität, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen sehr erhöht. Und nicht nur das, es auch ermöglicht, dass man im Arbeitsprozess auch wirklich gleichberechtigt teilnehmen kann.
Also persönliche Assistenz macht es möglich, das Leben so zu gestalten, wie man es möchte. Dabei kann man sich selber aussuchen, wer, wann, wie, wo und von wem die Hilfe geleistet wird, die man braucht. Und das ist für viele Menschen die überhaupt einmal die Voraussetzung, überhaupt einer Arbeit nachgehen zu können oder überhaupt die sozialen Rollen wahrzunehmen. Mhm. Ja.
Als nächstes begrüße ich Herrn Herbert Pichler. Er ist Behindertensprecher des Österreichischen Gewerkschaftsbundes, ÖGB. Und auch Ihnen möchte ich die Frage stellen, was ist denn für Sie vom Jahr 2011 besonders in Erinnerung geblieben?
Was die negativen Bereiche betrifft, fallen mir vier Punkte ad hoc ein. Das eine, dass Sie die Einschätzungsverordnung nach unten Revidierung, ja, vor allem für Körperbehinderungen oder körperliche Beeinträchtigungen, wo es bis zu 30-40% nach unten gegangen ist. Ich bin selbst das beste Beispiel. Ich habe zurzeit 100% Behinderungsgrad und würde ich mich nochmals einstufen lassen, in Zukunft dann 70, ja, nach der neuen Einschätzungsverordnung. Die wurde ja im September 2010 beschlossen und die ist dann natürlich wesentlich zum Tragen gekommen, dass vor allem viele Personen bei der 50%-Hürde gescheitert sind. Das heißt, überwiegend, vor allem besonders krass war es in Wien, bei 30-40% nur eingestuft wurden. Und man hat damals argumentiert, na gut, die Körperbehinderungen hat man zwar nach unten revidiert, aber dafür hat man die psychischen Erkrankten nach oben revidiert. Die bleiben auch überwiegend bei der 40%-Hürde hängen. Das heißt, die kommen kaum auf 50%. Ich nehme nur ein Beispiel her. Mit Schizophrenie 50% zu bekommen, ist es notwendig, dass man in den vergangenen 1,5 Jahren zumindest 2-mal in einer psychiatrischen Klinik oder Einrichtung eingeliefert war, ja, beziehungsweise sich befunden hat. Und das zeigt ja schon mal, welcher Schweregrad notwendig ist. Als zweites bleibt mir in Erinnerung, dass die Pflegegeldstunden, Zugangszahlen ja erhöht wurden um 10 Stunden. Und das hat auch für die psychisch kranken Menschen besonders gravierende Auswirkungen. Denn wenn sie nicht ausschließlich als Härtefall deklariert sind, und die Ärzte tun sie überwiegend nicht als Härtefall einstufen, dann bleiben sie bei 2 Stunden genau unter der Pflegegeldstufe 2. Das heißt, überwiegend werden die psychisch kranken Menschen die Pflegegeldstufe 1 in Zukunft bekommen, so wie eben auch schon 2011. Als drittes ist, und das wird sich 2012 auch noch wesentlich auswirken, der Zugang zur Berufsunfähigkeitspension schon mehr oder weniger doppeltürig verriegelt. Und der wird im Jahr 2012 sicher 3- bis 4-türig verriegelt werden.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass der Zugang zur Berufsunfähigkeitspension wesentlich erschwert werden wird. Und ich werde nachher, was erwartet uns 2012, vielleicht noch ein bisschen genauer dazu Stellung nehmen. Und als viertes, ganz klarerweise, ist mir in Erinnerung geblieben, Und auch vor kurzem nochmals in Erinnerung gerufen worden, die vehementen Kürzungen im Bundesland Steiermark, was behinderte Menschen betrifft.
Ich bin sehr froh, dass Sie auch Menschen mit psychischen Behinderungen ganz speziell erwähnt werden. In Diskussionen kommen Sie ein bisschen zu kurz. Ebenso Menschen mit Lernbehinderungen. Franz Hoffmann ist ein Vertreter von Menschen mit Lernbehinderungen und besonders aktiv. Mit Ihnen möchte ich insofern beginnen. Sie zahlen ja bereits seit mehreren Jahren eine zusätzliche Gerichtsgebühr. Und zwar schon seitdem das.
Seit das Gesetz, also seit das.
Seit 2008 eigentlich. Seitdem das Sparpaket und vor allem die noch gar nicht eingeführt war. Da hat man nur gesagt, wir schonen die Bürger, damit die Kaufkraft nicht verloren geht. Aber bei den Menschen mit Sachwalterschaft hat man eine neue Gebühr eingeführt. Ja, wie viel zahlen Sie da jetzt für diese Gerichtsgebühr zusätzlich, Sie persönlich, wie viel haben Sie da im letzten Jahr 2011 gezahlt?
Naja, ich habe es bis jetzt zweimal, glaube ich, gezahlt. Einmal 267 Euro und 2011 waren es 279 Euro.
Das heißt?
Also das heißt, es ist ein Viertel von der Rechnungslegung,
die der Sachwalter bekommt.
Genau.
Das heißt, Sie, der Sie Ausgleichszulage haben und ein ganz geringes Einkommen haben, müssen eigentlich zusätzlich, seit dieses Sparpaket für Sie gekommen ist, noch bevor alle anderen gekommen sind, eine relativ große Gebühr zahlen, die Ihnen eigentlich nicht leicht fällt. Also das wäre sozusagen auch noch was aus dem Jahr 2011 übrig geblieben ist. Dann möchte ich als Nächsten gerne vorstellen den ehemaligen Nationalratsabgeordneten Dr. Volker Kier. Heute ist er Unternehmensberater und Lehrbeauftragter der Karl-Franzens-Universität Graz. Und eigentlich auch, muss man auch jetzt auch erwähnen, auch Sachwalter. Daher können Sie auch zu dieser Problematik was sagen.
Ja, zur allgemeinen Frage, was das Jahr 2011 bei mir hinterlassen hat an Spuren im Gedächtnis. Es war ein Jahr wie die Reihe davor, wo eigentlich die Politik sich durch Gleichgültigkeit ausgezeichnet hat und durch Desinteresse. Und die Änderungen, die hier angesprochen worden sind, hatten im Regelfall eine ganz andere Intention. Man hat gesucht, wo gibt es Möglichkeiten, wo man gesichtswahrend, unter Anführungszeichen, die Budgets stützen kann. Und das ist inhuman und grausam und so wie in den Jahren davor auch. Und das ist eigentlich ein Summenresümee. Was die Sachwalterschaftsfrage anlangt, so ist es so, dass Sachwalter eine bestimmte Entlohnung des Gerichtes beim Gericht ansprechen können. Das Gericht spricht das dann zu. Das hängt tatsächlich ab, konkret von den Einkommens- und unter Anführungszeichen Vermögensverhältnissen. Und zusätzlich, das zahlt letztlich dann, wird auch gezahlt aus der Substanz des betreuten Klienten. Und zusätzlich schreibt das Gericht dem betreuten Klienten direkt vor, weil ich krieg's zugestellt, der Sachwalter, aber ich schreibe es ihm vor, 25% dieser Jahresbelohnung als Gebühr dafür, dass sie den Beschluss gefasst haben, dass der Sachwalter einen bestimmten Betrag bekommt. Der Beschluss ist sozusagen ein 0815 Beschluss. Er wird präzise vorher beantragt, weil man kennt als Sachwalter die Regeln, man weiß genau, was man beantragen muss. Der braucht letztlich nur den Text nehmen und drüber schreiben Beschluss und unten einen Gerichtsstempel drauf machen. Also die Arbeit ist unbedeutend. Und das ist eine absolute Unverschämtheit. Weil genau genommen sollte eigentlich die öffentliche Hand sich überlegen, ob sie die, im Sachwalterwesen, das auch sonst im Argen liegt, da können wir vielleicht noch drauf eingehen, ja, dass im Sachwalterwesen die betroffenen Personen von der öffentlichen Hand hier auch unterstützt werden. Keineswegs, aber dass sie abgeschöpft werden. Und für den Betroffenen sind 25%, in dem Fall, wie der Franz Hoffmann gesagt hat, rund 270 oder 280 Euro, sind wirklich viel Geld. Ja? Wenn man das runterbricht auf den Monat, ist es immer noch ein sehr sichtbarer Betrag und steht in keinem Verhältnis zu den Möglichkeiten der Menschen, sich hier vielleicht einkommensmäßig zu verbessern. Die haben sie gar nicht.
Ja? Ich möchte noch ein bisschen nachhaken, wenn ich darf. Es ist ja so, dass das Ganze in einem Budgetbegleitgesetz versteckt beschlossen worden ist, sehr, sehr schnell. Und dass man andere Regelungen, die in einem sehr, sehr lange, mit langen Vorlaufzeiten intensiv bearbeiteten Sachwalterschaftsgesetz, wie zum Beispiel, dass man nur noch eine begrenzte Zahl von Besachwalteten haben darf als Sachwalter, dass das eigentlich, dass das sehr viele Punkte sang- und klanglos in einem Budgetbegleitgesetz wieder gestrichen worden sind. Was sagen Sie denn zu dieser Vorgangsweise?
Ja, das ist eine klassische Vorgangsweise. Ich meine, in meiner Zeit im Nationalrat habe ich das regelmäßig erlebt, dass in den Budgetbegleitgesetzen, die ja sehr lange sind und aus lauter kleinen Teilgesetzen bestehen, und es ist dann ein großes Paket, dass da ständig irgendwelche Sachen eingebaut werden, die man am ersten Blick gar nicht erkennt, weil da steht ja nichts von Geld drinnen, sozusagen, sondern da steht nur alles eine Sprache. Also das Eurozeichen kommt dort gar nicht vor. Also selbst wenn Sie mit der EDV drüber fahren, finden Sie nicht sofort, dass es eine Geldfrage ist. Und mir ist es eben auch das erste Mal aufgefallen, wie plötzlich der erste Gerichtsbeschluss kommt, wo Sie das feststellen. Nicht? Ich habe das vorher nicht bemerkt. Und wenn man aber weiß, was die Gerichte in der Sachbearbeiterschaft alles nicht machen, auf das können wir auch noch eingehen, ja, was sie nicht kontrollieren, welche Investitionen, unter Anführungszeichen, sie sehenden Auges abnicken, die skandalös sind. Zum Beispiel, ich habe Fälle, wo besachwalterte Menschen, für die sind fondsgestützte Lebensversicherungen gekauft werden. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was das heißt. Das sind Risikopapiere, ja.
Ja.
Noch dazu waren es Personen, die keine Angehörigen haben, für die sie eine Lebensversicherung sinnvollerweise brauchen könnten. Die selber so bescheidene Einkünfte haben, dass sie von der Lebensversicherung im Ablebensfall so und so nichts haben und im Erlebensfall auch nicht wirklich. Ja? Und das ist aber, man muss aber sowas aber berichten, wenn man das kauft. Ja? Und die Gerichte haben diese Berichte offenbar alle, ich hab das vorgefunden, ja?
Ja.
Alle abgenickt. Ja?
Und also hochspekulative Papiere
letztendlich? Da sind Wertpapiere drinnen in der Fondsgestützten.
Ja.
Und alle hier wissen, was in letzter Zeit mit Wertpapieren passiert ist.
Die haben einen Wert verloren.
Natürlich haben die einen Wert verloren. Mhm. Teilweise erholen sie sich wieder. Ja? Aber von irgendeinem Ertrag kann überhaupt keine Rede sein. Jedes Sparbuch ist besser. Jeder Bausparvertrag ist besser. Ja? Mhm. Jede noch so konservative irgendwas ist besser. Und wenn die Gerichte solche Dinge übersehen, ja, und dann aber 25% von den Betroffenen kassieren, ja, dann ist das schon an der Unverschämtheitsgrenze oder eigentlich schon drüber, ja.
Noch einen Punkt dazu, was das in der Praxis bedeutet. Es geht einerseits, wird das eingehoben von dem Vermögen, was der Mensch, der eine Sachwalter hat, besitzt.
Ja.
Aber andererseits auch, wenn der Mensch etwas dazu verdient, es soll ja auch Leute geben, die verdienen und die arbeiten sogar auch am ersten Arbeitsmarkt, dann gibt's da, ich sag jetzt, eine Sondersteuer, die noch zusätzlich abgezogen wird. Die hat niemand anderer, nur Leute mit Sachwalter, die haben eine Gebühr, die sie an den Sachwalter, aber jetzt seit neuestem noch mehr, auch dann noch ans Gericht zahlen müssen. Und das Gericht, wie Sie jetzt gesagt haben, das müsste man eigentlich dann zur Verantwortung ziehen, wenn es Dinge macht, die eigentlich den Betroffenen schaden.
Wobei ich noch zu meinem Selbstverständnis dazu sagen muss, ich führe zwei Sachwalterschaften, das ist sozusagen ein Know-how-Recycling von mir, ich war Behindertensprecher im Parlament, habe daher auch Schnittstellen in diesem Feld nach wie vor, lebendige Schnittstellen, wo ich mich austauschen kann. Und ich habe mir gedacht, ich habe so viel Know-how, so viel Lebenserfahrung, ich mache das jetzt. Ja? Aber mehr als zwei oder drei könnte ich nicht machen. Ja? Und daher ist es eigentlich eben etwas, was man macht, weil man eine Zuneigung hat zum Thema. Ja? Und außerdem, weil man auch dranbleiben will. Aber die Massensachwalter gibt es nach wie vor. Ja? Also die Begrenzung hat nicht wirklich gegriffen. Ja? Und im speziellen Fall, ich zitiere jetzt gar nicht den Fall als namentlich, hat der betroffene Klient, den ich dann übernommen habe, hat seinen Sachwalter in den 3 Jahren, den er vorher hatte, nicht ein einziges Mal auch nur persönlich gesehen. Und wie dann bei dem Gerichtstermin, wo der Umstieg der Sachwalterschaft war, einer gekommen ist von der Rechtsanwaltskanzlei, habe ich den begrüßt und gedacht, das ist er jetzt. Das war ein Angestellter. Und wenn man das so erlebt, dann wird man schon mehr als verdrossen, ja? Wenn man sich denkt, ja, was soll denn das? Ja? Und die Anzahl der Fälle, die Sachwalter brauchen werden, wird steigen, allein durch die Überalterung der Bevölkerung, durch die Zunahme von Menschen, die allein sind und eben unterstützungsbedürftig sind. Und das ist ein echtes Thema. Ja? Mhm. Da ist Pflegegeld schon okay, aber das müsste mit einpaketiert werden, weil so ein Mensch braucht das ja dann wirklich, ja.
Da muss ich jetzt leider kurz stoppen. Wir sind schon in der Hälfte der Zeit und wir haben noch jede Menge andere Punkte. Ich möchte aber zunächst hier eine kurze Musikbrücke machen, bitte.
Thank you.
Radio auf Ö1 Campus heute mit der Sendung Was bringt 2012 für Menschen mit Behinderungen? Ja, wir haben jetzt schon einige Punkte angesprochen. Wir haben auch bereits angesprochen, ganz kurz, die Situation von persönlicher Assistenz. Und da möchte ich Sie gerne fragen, Frau Roswitha Schachinger. Es gibt ja eine Arbeitsgruppe, die eingerichtet worden ist, eben zwischen dem Sozialminister und den Bundesländern. Die habe ich in meiner Einleitung schon erwähnt, die ohne Einbeziehung der Betroffenen stattfindet. Wie ist denn so etwas überhaupt möglich?
Ja, das frage ich mich auch. Also grundsätzlich ist, also gerade zum Beispiel bei der persönlichen Assistenz, glaube ich, schon so klar, auf der einen Seite der Wille, persönliche Assistenz umzusetzen. Auf der anderen Seite frage ich mich, was das werden soll, wenn wir nicht eingebunden werden. In diesen nationalen Aktionsplan ist es vorher ganz groß drinnen gestanden, dass damit die UN-Konvention der Menschen für Menschen mit Behinderungen umgesetzt werden soll. Und da ist die Partizipation ein ganz wesentliches Ding. Und trotzdem werden jetzt die Leute der selbstverständlichen Lebenbewegung nicht einbezogen, was überhaupt nicht den Grundsatz Nothing about us, without us, nichts mit uns, ohne uns, ja, Rechnung trägt. Grundsätzlich habe ich überhaupt das Gefühl, dass eben jetzt zum Beispiel mit dieser UN-Konvention, wo Inklusion drinnen steht, wo Barrierefreiheit drinnen steht, wo persönliche Assistenz drinnen steht, eigentlich schon sehr viel da ist, was gebraucht wird. Und trotzdem gibt es gerade in letzter Zeit sehr viele Rückschritte. Die Umsetzung der Barrierefreiheit ist für öffentliche Gebäude auf 2020 verlegt worden. Die Sonderschulen werden doch nicht abgeschafft, sondern werden weiter bestehen, sodass man wieder einen Anspruch auf Inklusion gibt's nur nach der 8. Schulstufe nur im polytechnischen Lehrgang und in der Haushaltsschule und nicht in allen Systemen. Und um das krankt es geht, bei der persönlichen Assistenz wie bei allen Wegfall von Barrieren, immer um Chancengleichheit. Und wenn ich keine persönliche Assistenz habe, wenn ich keine Barrierefreiheit habe und wenn ich keine Inklusion in der Schule habe, dann habe ich diese Chancengleichheit nicht.
Kommen wir zur konkreten Situation der persönlichen Assistenz. Ja. Die persönliche Assistenz ist ja nicht für alle Leute wirklich frei zugänglich. Herr Hoffmann, Sie haben ja mal erzählt, dass Sie eine Bekannte gehabt haben, die keinen Sachwalter hatte, aber trotzdem eine Behinderung.
Sie hatte eine Behinderung, Pflegestufe 7. Und wir wissen ganz genau, dass ein Anrecht erst ab der Pflegestufe 3 ist für die persönliche Assistenz. Aber was ja noch dazu kommt, ist, bevor Sie die persönliche Assistenz überhaupt bewilligen, der Frohsoziales Wien, muss die betroffene Person, die die persönliche Assistenz haben möchte, einen psychologischen Test machen.
Möglicherweise ist eine Art Intelligenztest.
Genau, das ist ein Test, wo überprüft wird, wie gescheit man ist. Und wenn man die nicht schafft, dann hat man keinen Anspruch auf persönliche Assistenz. So ist die Realität.
Frau Schachinger, was sagen Sie dazu? Ich meine, ich glaube, auch blinde Menschen haben es relativ schwierig.
Also grundsätzlich ist dazu zu sagen, ganz wichtig, dass es derzeit so ist, dass die persönliche Assistenz außerhalb des Arbeitsplatzes, bei der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz haben wir Gott sei Dank eine bundeseinheitliche Regelung. Und die ist auch bedarfsgerecht vom Ausmaß her. Aber auch da erst ab Pflegestufe 3 und erster Arbeitsmarkt, das heißt, auch da sind Menschen mit Lernschwierigkeiten oft draußen. Genau. Aber grundsätzlich außerhalb des Arbeitsplatzes ist es überhaupt Ländersache. Das heißt, man hat 9 verschiedene Voraussetzungen, je nachdem, wo man lebt. Und das, was der Herr Hoffmann bzw. Sie hier jetzt angesprochen haben, ist sind die Voraussetzungen in Wien. Das heißt, in Wien ist es so, dass man grundsätzlich bezogen auf andere Bundesländer schon relativ weit sind, dass aber gerade Menschen mit Lernschwierigkeiten aufgrund dieses Tests, da geht es um die sogenannte Selbstverwaltungskompetenz, ausgeschlossen werden. Oder auch sinnesbehinderte Menschen sind draußen. Ja. Also das heißt, auch da krankt es noch sehr.
Ist da eigentlich, was das betrifft, die persönliche Assistenz auch eine Vereinheitlichung bundesländerübergreifend, also eine Bundeslösung, da jetzt in Diskussion in dieser Arbeitsgruppe? Hat das dann in der Realität überhaupt eine Chance?
Ja, es hat eine Chance. Ich arbeite ja schon über 10 Jahre oder kämpfe ich mit der WAG schon über 10 Jahre um persönliche Assistenz und wir haben schon wesentlich mehr erreicht als vor 10 Jahren. Aber die Frage ist, wann, und es kommt auch darauf an, halt wie stark wir auftreten und wie stark wir behinderten Menschen unsere Teilhabe an dieser Gesetzgebung und Gesetzwerdung einfordern. Also das wird so die Herausforderung für 2012 sein, sich zu verschiedenen Themen in Bezug auf behinderte Menschen und eben auch zur persönlichen Assistenz einzubringen und zu schauen, dass das wirklich eine bundeseinheitliche, bedarfsgerechte persönliche Assistenz wird, die niemanden aufgrund der Behinderungsart ausschließt und die auch einkommens- und vermögensunabhängig ist.
Eine nicht bundesweite Lösung bedeutet ja auch, dass es gewisse Ungerechtigkeiten gibt. Im einen oder im anderen Bundesland ist die eine Lösung und in einem anderen eine diskriminierendere Lösung oder zumindest wird es ja sich empfunden. So war es ja auch, Herr Bichler, bei den Einstufungsverfahren für das Pflegegeld, was Sie auch schon erwähnt haben. Und da ist jetzt eine bundeseinheitlichere Lösung mit neuen Regelungen in Kraft, dass nicht nur Ärzte, sondern auch diplomiertes Pflegepersonal beurteilen kann oder mitsprechen kann. Wie beurteilen Sie denn die Entwicklung in dieser Richtung?
Also diese Entwicklung sehe ich grundsätzlich einmal als sehr gute Entwicklung. Allerdings muss man darauf achten, in der Probephase, ja, es wurde in einzelnen Bundesländern ausprobiert, hat es unterschiedliche Ergebnisse gegeben. Es hat Bundesländer gegeben, da haben sie die diplomierten Pflegekräfte stark einschüchtern lassen durch die Ärzte, so nach dem Prinzip, ich bin der Arzt, was bist du schon? Mhm. Ja. Oder was sind Sie schon? Ja. Haben ja nicht einmal studiert. Und dann hat es aber Bundesländer gegeben, das war sehr erfolgreich. Wie zum Beispiel in Salzburg ist es sehr erfolgreich gelaufen. Dann wird weiter entscheidend sein, wie abhängig oder unabhängig sind die Pflegekräfte von den jeweiligen Institutionen. Weil logischerweise, wenn es nur selbstständige Pflegekräfte sind, Pflegefachkräfte, die Einstufungen vornehmen und es geht vorwiegend um Höhereinstufungen. Die Grundeinstufungen bleiben ja bei den Ärzten, es geht um die Höhereinstufungen. Wenn das selbstständige Pflegekräfte sind, dann sind die natürlich abhängig. Ja, in einer gewissen Weise. Und dann werden sie eher im Sinne des Amtes entscheiden, klarerweise, weil sie ja den Werkvertrag Jahr für Jahr oder den Honorarvertrag wieder weiter haben möchten. Also diese Unabhängigkeit oder Abhängigkeit wird man sich anschauen müssen und auch genau beobachten. Was ich aber als wesentliche Verbesserung in einer gewissen Weise auch betrachte, ist, dass im Sinne von Bundeseinheitlichkeit, dass jetzt das der Pensionsversicherungsanstalt oder den Pensionsversicherungsanstalten, dass es von über 300 pflegegeldzahlenden Stellen beziehungsweise pflegegeldbegutachtend oder begutachtungsverantwortlichen Stellen auf 12 herunterreduziert wurde, finde ich eine sehr gute Sache. Nicht jetzt, weil ich nicht glaube, dass nicht die in der Vergangenheit begutachtenden Ärzte dieselben bleiben. Also es wird zum Beispiel in der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, in der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt wahrscheinlich dasselbe Ärztegremium die Untersuchungen durchführen wie bisher. Aber wenn was schief läuft, hat man jetzt eine Ansprechstelle im Bundesland. Das heißt, man braucht sie jetzt nicht an unzählige Bezirkshauptmannschaften wenden, wenn was schief läuft bei Begutachtungen, sondern kann sie jetzt an die Landesstelle, zum Beispiel, weil ich Gmunden erwähnt habe, Oberösterreich in Linz wenden, der Pensionsversicherungsanstalt, und kann dort aufmerksam machen, dass was schief läuft, oder in St. Pölten, weil Wiener Neustadt halt jetzt da als plakatives Beispiel heute halt einfach erwähnt habe.
Wir sind schon am Ende der Sendung und ich möchte Sie jetzt alle noch einmal fragen, was würden Sie sich, und ganz kurz bitte, weniger als eine Minute, was würden Sie sich persönlich wünschen, dass das Jahr 2012 bringen soll oder auf gar keinen Fall nicht bringen soll, wenn Ihnen das auch lieber ist? Frau Schachinger, beginnen wir mit Ihnen.
Also das Wichtigste ist für mich, das ist eh schon angesprochen worden, dass behinderte Menschen eingebunden werden in die Umsetzung der UN-Konvention. Mhm. Weil wenn wir das haben, wenn die UN-Konvention der Menschen mit Behinderungen umgesetzt ist, dann können wir endlich so leben, wie wir es brauchen.
Also UN-Konvention nicht auf dem Papier, sondern lebendig
genau,
machen.
Genau. Ja?
Herr Pichler, bitte.
Ich würde mir mal wünschen, dass die Hetze gegenüber den Berufsunfähigkeitspensionisten, die 2011 intensiv begonnen hat, wieder aufhört, 2012. Ja. Vor allem gegenüber den psychisch kranken Menschen, denn die Zeit ist schnelllebiger geworden, ja, und die Zeit ist stresshafter geworden. Das heißt, die Personen, die sich wegen einer psychischen Erkrankung outen, was eh schon sehr lange dauert, bis man da ein Outing stattfinden lässt, die sollen nicht auch noch, sage ich jetzt wirklich, gehetzt und gegen sie aufgehetzt werden, wie es in der Vergangenheit im Jahr 2011, vor allem gegen Ende 2011 passiert ist. Und auch gar nicht mit so Sanktionen wie Führerscheinentzug geahndet werden. Das eine hat mit anderen überhaupt nichts zu tun. Dann würde ich mir wünschen, die Roswitha Schachinger hat schon angesprochen, dass die Sache mit den Sonderschulen nochmals überdacht wird. Denn wir hätten viel weniger Probleme in dem Bereich Lernschwierigkeiten, wenn die Leute dort da dementsprechend gefördert werden.
Und Herr Kier?
Ja, ich fange mit den Sonderschulen an. Ich halte sie für einen Skandal. Ich setze fort mit der persönlichen Assistenz, die seit ich in dem Feld tätig bin, für mich ein zentrales Anliegen war. Das muss aufgewacht werden auch. Das darf nicht von sogenannten Intelligenztests abhängen. Und es ließen sich, diese Einrichtungen ließen sich mit einer modernen Sachwarterschaft hervorragend kombinieren. Weil ich brauche jemanden, der den Schützling eben im Leben begleitet. Und der Sachwalter sollte reduziert werden auf den, der notfalls etwas mit unterschreiben muss, um eine Kontrolle zu haben. Und das wäre eine Lösung, die auch viel billiger wäre.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich hier beim Podium und bei den zuhörenden Gästen. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Was 2012 wirklich bringen wird, da werden wir natürlich im Frickradio laufend darüber berichten. Ich bedanke mich heute bei Bernhard Ortner für die technische Unterstützung. Auf Wiederhören sagt Gerhard Wagner. Thank you.